Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ein richtig spannender Bibeltext und der hat eine richtig fette Breite und wir werden nicht, bin ich zu weit vorne, muss ich wieder zurück? Ja, wieder zurück, also gut. So, dankeschön für den Hinweis. Der Text hat eine richtige Breite mit ganz vielen, noch besser, so. Ganze Breite Inhalten an Themen und wir werden nicht ganz alle schaffen heute. Bei allen Fragen habe ich gehört, ihr habt ein Gerät, den Martin, dürft ihr jederzeit zu ihm kommen und ihn direkt danach fragen, okay? Und sagt ihm, ich habe gesagt, er sei ein Gerät, okay? Sehr gut. Bei diesem Text heute, ich weiß nicht, wie es euch so ging, ob ihr das so ein bisschen vor Augen hattet, gerade den Bibeltext, die Jünger stehen zusammen, es waren 70 an der Zahl. Also wir haben diesen Text mehrfach, der kommt glaube ich 3 oder 4 Mal vor, aber immer mit ein bisschen anderen Leuten. Also das war eine Szene, die war öfters mal. Und diesmal war es mit 70. 70, oh, das ist unser Raum, vielleicht sogar noch ein paar mehr in dieser Gruppe-Konstellation. Kann man sich das vorstellen. Recht tolle Truppe. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn wohl so gegangen? Haben die so gesagt, ja, endlich, darauf habe ich gewartet. Ich wollte schon immer an andere Türen klopfen. So, ja, oder easy peasy oder... ob die eher so ein bisschen Schiss hatten. Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, du wärst einer der 70. Du wärst jetzt einer von denen, wir stehen da so miteinander im Kreis, Jesus macht eine Ansprache, erklärt jetzt, wie das läuft. Und deine Frage ist, bist du dabei, wie geht's dir emotional? Und ich habe da mal was vorbereitet, eine kleine Umfrage für diejenigen, die ein Handy dabei haben. Da müssten wir jetzt einen QR-Code hier sehen. Der ist in der Präsentation drin, genau. Perfekt, jawohl, sehr gut. Also angenommen, oder du hörst dieses Schlagwort Evangelium weitergeben, wie geht's dir damit? Also emotional, was macht es mit dir? Sagst du, yo, oder geht gar nicht? Was kommt bei dir so hoch? Einmal den QR-Code abscannen oder auf menti.com und diese 7 Zahlen eingeben, 52698118. Können da mehrfach eintippen und wir... sammeln mal so ein bisschen. Das Schöne ist, es ist ja anonym. Ihr könnt alles reinhauen und dürft ehrlich sein. Volle Lotte, ehrliche Emotionen. Sehr gut. Dann können wir vielleicht parallel mal die Ergebnisse so ein bisschen anzeigen, was da so reinkommt. Gibt's noch keine? Also gut, die kommen dann vielleicht so. Im Zweifelsfall die Seite neu laden. Reboot tut gut. Oh, da kommt was rein. Sehr gut. Genau, wenn es nicht geht, ab und zu mal neu laden, da kommt's. Also ich lese mal so ein bisschen vor. Dinge, die mehrfach eingegeben werden, die Menti haben, kennen das oder schon benutzt haben, die werden größer. Aber noch sind alle relativ gleich groß. Unsicherheit, Freude, ein Privileg, klein, Unsicherheit, unsicher, Herausforderung. Wie mache ich das am besten, vermute ich mal? Herausgefordert, eine Gegenrede, eine Chance, ein Auftrag, ich habe Widerstände, Überforderung und Verantwortung. Ja, war dazu gekommen? Jawohl, herausgefordert wurde größer. Ja. Sehr gut, spannend. Lassen wir gerade mal noch kurz hier stehen. Wann immer du irgendwo unterwegs bist, wirst du mit ziemlicher Sicherheit beides haben. Ne? Du wirst auf der einen Seite die Menschen haben, die sagen, das ist voll meine Gabe. Ich bin derjenige, der gerne vorne rausläuft, der gerne Menschen von Jesus erzählt. Ich nenne sie mal die Apple-Jünger oder Apple-Nutzer. Kennt ihr diese Leute? Die sagen, das Apple ist das einzig wahre Handy und du kannst damit Leben retten und du kannst sogar mit duschen, du kannst alles damit so. Ne? Die sind richtig überzeugt. Ich gehöre manchmal auch dazu, ich bin schuldig. Und dann gibt es immer noch so die andere Seite, diesen Menschen, die sagen, oh, ich tue mir schwer damit. Vielleicht sogar, ich fühle mich unbehaglich damit. Und gerade so auch in unseren Gemeinden hören wir das immer wieder, dass man sagt, oh, ich habe vielleicht sogar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und ich glaube, oft hat das gute Gründe, wenn sich jemand unbehaglich damit fühlt. Es gibt sogar Menschen, die sind buchstäblich verstört bei dem Thema. Ich weiß nicht, was, wenn es dir so ein bisschen geht, was so du für Bilder vor Augen hast, so ein Schreckensbild, vielleicht so, keine Ahnung, Zeugen Jehovas. Sie gingen von Haus zu Haus, zu Tür und ich will keiner von denen sein, wo man die Tür nicht mehr zukriegt, weil der Fuß drin ist. So, weiß ich nicht, vielleicht könnte das so ein Schreckensbild sein. Da gibt es die Leute, die haben eine Riesengabe, auf der Straße zu stehen. Die machen das wirklich toll mit Flyern. Aber ich stelle mir so vor, wenn ich da stehen müsste, boah, meins wäre es nicht, weil ich habe immer so die Sorge, was denken die Leute, wenn da so ein Strom um mich herum fließt und hinten wieder zusammen. So, oh, ich will keiner von denen sein, die so unangenehm dastehen, so vielleicht, ne? So, das wird mir vielleicht so gehen. Eine Person, die hat mir vor 2-3 Wochen bei uns in der Gemeinde erzählt, dass sie, als sie jung waren, so aus den 60ern, in der Gemeinde regelmäßig gefragt wurde von einem lieben Bruder, der das ganz toll und lieb gemeint hat, aber der hat sie immer gefragt, bist du schon beim Herrn? Und in einer Intensität, die sie als übergriffig empfunden hat, das war total lieb gemeint, aber sie hat gemeint, ich konnte nie das Richtige sagen. Egal, was ich gesagt habe, es war nicht gut genug. Und er hat gesagt, so will ich nicht, das will ich nicht für meine Familie, nicht für meine Kinder. Und deswegen tue ich mir heute so schwer, überhaupt zu fragen, wie geht es dir eigentlich im Glauben, weil ich immer sofort denke, oh, was habe ich damals gehört? Ich glaube, da sind wir heute nicht mehr, auch in unseren Gemeinden nicht mehr, aber trotzdem hängt das vielleicht dem einen oder anderen noch nach. Und sagt, oh, das hängt mir. Ich glaube, was die Methoden angeht, da braucht jede Generation wieder einen neuen Blick drauf, was ist dran, wie kann das funktionieren, aber der Inhalt ist immer wieder der gleiche. Vor ungefähr 5 Wochen haben wir bei Martin gehört, hier in Böblingen, dass Jesus der Bessere ist. Und dann müsstest du eine Folie zugeben. Ja, perfekt. Jawohl, Jesus ist der Bessere, vielleicht erinnert ihr euch noch so, Jesus ist der Bessere, auch aus dem Alten Testament heraus. Und vielleicht überrascht dich nicht, dass Jesus auch der bessere Evangelist ist. Das ist jetzt unerwartet vielleicht für dich, aber es überrascht dich vielleicht auch gar nicht. Christus hat auf eine ganz andere Art und Weise evangelisiert, als wir das heute tun. Und ich muss da zum Beispiel an diese Begegnung denken von dem Jüngling. Da ist dieser junge Mann, reicher Mann, und von dort heißt es gleich, und Jesus gewinnt ihn lieb. Er sieht ihn und gewinnt ihn lieb. Und wir lesen da, dass Jesus mit diesem Mann sieht und trotzdem lässt er ihn am Ende gehen. Er lässt ihn gehen. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum, Jesus, bist du dem nicht nachgegangen? Das war doch einer, der ist offen, der kommt zu dir, der kommt in deine Umgebung und du lässt ihn gehen. Warum bist du ihm nicht hinterhergelaufen? Hättest du nicht ein bisschen geduldiger sein können? Oder mal um die fromme Sprache zu sagen, hättest du ihn nicht erst zum Probemitarbeiter in der Jungschar machen können und dann, wenn er so ein bisschen reinfindet, irgendwann ansprechen, wo sind die Punkte in seinem Leben, wo er noch Veränderung braucht? Warum gehst du gleich auf den Nagel und sagst, hey, dein Problem sind die Finanzen? Und der Mann geht, obwohl ihn Jesus so lieb hat. Jesus Christus ist diesem reichen Jüngling nicht hinterhergelaufen, weil er wusste, dass das Herz von dem jungen Mann noch nicht bereit war. Und er lässt ihn gehen. Was für eine Lektion in Evangelisieren. Jesus ist niemand nachgerannt. Stattdessen hat er sich den Menschen zur Verfügung gestellt, die dafür bereit waren. Die dafür bereit waren für Gott, für den Weg zu Gott, die Wahrheit über das Leben. Und diejenigen, die bereit waren, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es überhaupt nicht einfach. Ich finde es richtig schwer. Woher soll ich denn wissen, ob jemand dafür bereit ist oder ob ich ihn ziehen lassen sollte? Ich bin ja nicht Jesus, ne? Ich kann ja nicht reingucken ins Herz. Und genau bei dieser Fragestellung sind wir heute, das ist heute unser Thema, woran erkenne ich Menschen, die bereit sind, das Evangelium zu hören? Die bereit sind. Oder wie die Bibel das nennt, das sind Menschen des Friedens. Da geht es heute gar nicht darum, was ich sagen soll, da geht es auch gar nicht, wie ich was sagen soll, sondern einzig um die Frage, zu wem sendet mich Jesus? Zu wem sind wir gesandt? Wo sind Menschen des Friedens? Und dieser Begriff Mensch des Friedens, vielleicht hörst du den das erste Mal, vielleicht hast du ihn schon ein paar Mal gehört, der wird uns in den kommenden Wochen immer wieder begleiten. Weil der ist ziemlich zentral und wir finden ihn an verschiedenen Texten. Der Begriff Mensch des Friedens, der stammt aus dem Text, den wir gerade vorher gehört haben, dem langen Bibeltext. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der Elberfeld-Übersetzung heißt es Sohn des Friedens. Und der stammt aus einer Art, ich würde mal sagen, Tutorial. Also alle, die da in der Schule gerade sind, man klickt da ab und zu mal ein Tutorial durch. Das ist sowas wie eine einfache Anleitung von oben, Schritt für Schritt, mache das, dann mache das, dann mache das, bis zum Ergebnis. Und dieses Tutorial, so cool, das macht Jesus immer wieder mit den verschiedenen Gruppen, mal im 12er-Kreis, also richtig die enge Gruppe von Jesus. Und in dem Fall haben wir es mit dem großen 70er-Kreis. Und das Schöne ist, wenn wir uns angucken, wann immer Jesus erklärt, worauf kommt es an, ist das immer so ein Team-Ding. Ich habe nirgends in der Bibel gefunden eine Stelle, wo er sagt, so jetzt erkläre ich das dir mal noch einzeln, sondern das ist immer ein Team-Ding. Evangelisation war immer etwas miteinander. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, für diejenigen, die so American Football mal gucken, so ein Huddle. Kennt ihr ein Huddle? Also die Menschen stehen da so im Kreis rum, die Arme werden verschränkt über den Köpfen so eingehakt, alle gucken in die Mitte und dann kommt der Trainer und dann gibt er so die Kommandos. Also Leute, wir schaffen das. Das wird richtig gut. Okay, und als erstes, ihr geht links rum, du gehst rechts rum und dann machen wir das so. Also so ein Team. Huddle. Und das mit einem 70er-Kreis. Der war ein ziemlich großer Huddle. Aber diese Teamrede, die finden wir immer wieder. Und das ist dieses Tutorial, diese Anleitung. Darauf sollt ihr achten, wenn ihr Ausschau haltet nach Menschen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Und das gucken wir uns heute an. Vers 5. Für die, die die Bibel haben, schaut gerne direkt rein. Lukas 10, Vers 5. Der erste Teil ist, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Friede diesem Haus. Das sollen die Jünger sagen, wenn sie anklopfen, wenn sie reinkommen, sollen sie dem Haus Frieden wünschen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesagt hast. Friede diesem Haus. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesagt. Fühlt sich ein bisschen komische Grußform. Aber abhängig davon, was die Leute antworten, wie sie darauf reagieren, sollen die Jünger dann entscheiden, ob sie dort bleiben, ob hier Menschen des Friedens sind oder ob sie gehen. Das ist ein ziemlich entscheidender Faktor. Shalom. Friede auf Hebräisch, Shalom. Das war damals die übliche Begrüßungsrede und ist es bis heute bei den Juden. Shalom, Friede sei mit dir. Und in Israel war das gang und gäbe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt Shalom sagen würden, aber ich vermute mal, dass die wenigsten von euch in ein Haus eintreten würden, ohne vorher zu klingeln und nachzufragen, ob sie reinkommen dürfen. Grüßt dieses Haus. Darf ich reinkommen? Ist es in Ordnung, wenn ich reinkomme? Ist das Haus offen? Okay, bei der Mama vielleicht nicht. Da würde ich einfach so reingehen. Aber ansonsten würde ich klingeln oder klopfen. Und diese Begrüßungsformel, die orientalische Shalom, die legt darauf Wert, zum einen, ich wünsche den Menschen Gutes und gleichzeitig wird sie erwidert. Und dort, wo sie erwidert wird, darf ich reinkommen. Was Jesus hier also sagt, ist, zeigt zuerst den Menschen, dass ihr es gut meint und prüft, ob ihr willkommen seid. Oder an anderer Stelle formuliert Jesus mal ganz ähnlich in Matthäus 10. Wie gesagt, den Text haben wir öfters leicht angepasst. Dort heißt es, wenn ihr aber in einer Stadt oder ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist. Das ist die Formulierung für grüßt das Haus. Würdig. Wo ist es dran? Und dort, wo ihr feststellt, da ist jemand, dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Also wir finden diese in einer ähnlichen Formulierung immer wieder. Man könnte es also mal kurz zusammenstellen. Ein Mensch des Friedens ist ganz simpel formuliert, jemand, der dafür vorbereitet ist, der bereit ist, die Botschaft vom Königreich und vom König zu hören. Das ist ein Mensch des Friedens, mal ganz runtergebrochen. Umgekehrt, jemand, der kein Mensch des Friedens ist, der wird das auch nicht aufnehmen können, weil sein Herz nicht bereit dafür ist. Es ist nicht vorbereitet. Und da können wir noch so viel drücken, noch so viel schieben, noch so viel versuchen. Wenn jemand kein Mensch des Friedens ist, nicht vorbereitet ist, dann wird er das Evangelium auch nicht aufnehmen können. Viel eher passiert das Gegenteil. Die Menschen sind abgestoßen. Sagen, oh, bleib mir weg, davon will ich nichts zu tun haben. Und das auszuhalten, ganz ehrlich, das ist sau schwierig. Das auszuhalten, dass es Menschen gibt, bei denen es nicht dran ist, das Evangelium weiterzugeben. Womöglich noch, wenn es die eigenen Verwandten oder Kinder sind. Da fühle ich mit, wie es Jesus gegangen sein muss, als er sagt, ich habe diesen Menschen lieb und er lässt ihn gehen. Ich liebe diesen Menschen, ich gewinne ihn lieb und lasse ihn gehen. So muss es Jesus gegangen sein. Aber auch das gehört dazu, wenn wir darüber reden, zu wem sendet uns Menschen, das zu akzeptieren. Es gibt Menschen, die nicht bereit sind für das Evangelium. Oder in Jesu Worten gesprochen, nicht jeder Mensch ist ein Mensch des Friedens. Was aber nicht bedeutet, das will ich auch sagen, dass Gott nicht jedem Menschen hinterherläuft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott konstant am Suchen ist. Er ist der gute Hirte, der den Verlorenen nachgeht. Er ist es, der hinterherläuft, der den Menschen in ihrem Herzen anklopft und nicht aufhört zu klopfen. Aber nur der Heilige Geist kann an die Herzen klopfen. Und nur der Heilige Geist kann uns Menschen vorbereiten, das Evangelium zu hören. Unsere Aufgabe als Christen ist es Gott, seinen Job machen zu lassen. Es ist sein Auftrag, die Herzen zu verändern. Nur Gott kann das machen. Und so gesehen könnte man sagen, Gott macht die eigentliche Arbeit, oder? Er ist derjenige, der an den Herzen dran ist. Meine Aufgabe ist es lediglich, mit offenen Augen, geistlich gesprochen, unterwegs zu sein und dort zu sein, wo Gott was vorbereitet hat. Ausschau zu halten und dann mitzuwirken. Und wenn Gott uns diese Menschen zeigt, dann mutig zu sein und zu tun, worum auch immer uns der Heilige Geist bittet. Wie könnte das zum Beispiel ausschauen? Wenn du morgens das Haus verlässt, zur Arbeit gehst, dann können wir im geistlichen Sinne unsere Augen öffnen und ein Gebet sprechen. Zum Beispiel, Herr Jesus, lass mir heute die Menschen sehen, die mir unterwegs begegnen, und zwar mit deinen Augen. Lass sie mich sehen mit deinen Augen. Schick mir heute einen Menschen des Friedens über den Weg und gib mir in deiner Gnade dann die richtigen Worte für diesen Menschen. Öffne mich dafür. Oder wenn du auf einer Geburtstagsparty bist, ja, bist du unterwegs, triffst jemanden, ich stelle mir so ein bisschen so eine Männerrunde vor, wir trinken ein Bierchen miteinander. Und dann gibt es diesen Punkt, wo du genau merkst, connectet da was? Sind wir warm miteinander oder passt da gerade gar nichts? Und wenn ich merke, da passt nichts, dann ist es vielleicht nicht dran, jetzt vom Evangelium zu erzählen. Aber wenn ich merke, der ist offen, dann könnte es sogar, und der Heilige Geist treibt mich dazu, dann könnte es sogar genau dran sein zu sagen, und jetzt geht den nächsten Schritt. Ich liebe diese wahre Geschichte von Louis, die er erlebt hat, und die wollte ich euch mitbringen, weil die beschreibt es sehr präzise, worum es geht. Eines Tages ging Louis in ein Einkaufszentrum und bemerkte einen Mann, der auf einer Bank saß. Und später erzählt Louis, wie er in diesem Moment den eigenartigen Impuls bekommen hat, geht zu diesem Menschen hin und sag ihm, Gott liebt dich. Und ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, aber Louis hat so reagiert, wie wahrscheinlich die meisten von uns reagiert hätten. Er ist weitergelaufen. Ja, das kann nicht sein. Nee, ich mach mich doch nicht zum Affen. Er schiebt den Gedanken beiseite und geht einkaufen. Ein paar Minuten später, an einer ganz anderen Ecke vom Einkaufszentrum, begegnet er wieder diesem Mann. Und wieder kriegt er diesen Impuls, geh hin und sag ihm, Gott liebt dich. Und wieder schiebt er den Gedanken auf die Seite. Und dann sieht er denselben Mann ein drittes Mal. Und wieder verspürt er diesen Impuls und gibt dem Ganzen schließlich nach und geht zu dem Mann hin und sagt, oh, ich hoffe, Sie halten mich jetzt nicht für verrückt, aber ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen einfach sagen, dass Gott Sie liebt. Und im selben Moment schießen diesem Mann die Tränen in die Augen und er sagt, heute Morgen war ich völlig am Ende. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir heute deine Liebe. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber Sie sind bereits die dritte Person in diesem Einkaufszentrum, die auf mich zukommt und zu mir sagt, hallo, ich kenne Sie zwar nicht und es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich soll Ihnen sagen, dass Gott Sie liebt. Und wissen Sie, das ist mir in meinem ganzen Leben vorher noch nie passiert. Und heute passiert es gleich dreimal an einem Tag. Ich finde es so schön, weil wenn der Heilige Geist dir einen Schubs gibt, und wir dann bereit sind, das zu tun, wozu er uns bittet, dann stellen wir fest, es ist alles vorbereitet. Dann hat Gott die Arbeit schon längst vorbereitet. Er hat eigentlich alles schon geebnet. Wir müssen nur tun, was er schon längst vorbereitet hat. Und ganz ehrlich, es kann gut sein, dass du nie in deinem ganzen Leben erfahren wirst, welche Rolle du gespielt hast im Leben von anderen Menschen. Vielleicht kriegst du es gar nie mit, aber das ist auch nicht schlimm. Denn es ist der Heilige Geist, der arbeitet. Das Schlimmste, was passieren könnte, mal bottom-top, Schwaben, ne? Worst-Case-Szenario ist, haben uns ein bisschen blamiert. Mein Papa hat immer gesagt, mach dich einmal am Tag zum Affen fürs Evangelium, das ist voll in Ordnung. Und wenn das so ist, dann bleib entspannt. Dann bleib entspannt. Jesus formuliert das hier so, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird der Friede zu euch zurückkehren. Euch geht nichts verloren. Dir geht keiner ab, wenn du was gesagt hast, was nicht dran gewesen wäre. Er kommt zu dir zurück. Und ich lese einen Vers weiter, in Vers 7. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Warum steht genau das jetzt hier in diesem Tutorial, was wir tun sollen? Ich habe mich gefragt, warum gerade so eine Ermutigung, explizit zu bleiben, zu essen und zu trinken? Also das ist eine interessante Anleitung, oder? Geh wohin und lass dich bewirten. Okay, ja, Missionsstrategie. Ehrlich gesagt, das hätte ich nicht erwartet. Und das klingt jetzt nicht unbedingt sehr ausgefeilt, aber ganz offensichtlich war dieser Teil so wichtig, dass er in die Bibel musste. Und zwar immer wieder. Und wenn ich mir so die Stimmung angucke, 70 Jünger, wir sind der Jüngerkreis, wir zusammen, und mir so vorstelle, dann waren da bestimmt einige super nervös. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige, nachdem Jesus gesagt hat, Leute, es gibt Menschen, die sind nicht bereit, und dann geht weiter, dass die gesagt haben, Gott sei Dank. Und ich stelle mir das so vor, wie die gesagt haben, also gut, ich klopfe so leise, oh, das hat niemand gehört, da war, ist niemand gekommen, und ich gehe schnell weiter. Also ich habe meinen Auftrag erfüllt, so. Hä? Vielleicht gab es solche. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen sich richtig gefreut haben. Und wenn es dir auch so ginge, dann ermutigt vielleicht Jesus gerade dich heute, indem er genau das hier sagt. Indem er sagt, Leute, seid nicht schüchtern. Zweifelt nicht daran, dass ihr willkommen sein werdet. Fürchtet euch nicht, lästig zu sein. Sondern esst und trinkt von Herzen, was man euch vorsetzen wird. Die größte Angst des Schwaben ist ja, nicht unbedingt Geld zu verlieren, sondern lästig zu sein. Zu sagen, da denkt einer, eigentlich will ich hier, der will mich hier gar nicht haben. Ich bin unangenehm. Und er sagt hier, fürchtet dich nicht davor, lästig zu sein. So geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, ihr verdient es sogar. Denn der Arbeiter seines Lohnes wert. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an seinen Gütern. Denn das ist kein Akt der Liebe, sondern der Gerechtigkeit. Was für ein hoher Stellenwert. Und weil Jesus unser Herz so gut kennt, spannt dann so eine Art Rahmen auf, so stelle ich mir das vor. Eine Art Rahmen, wo links und rechts was steht. Auf der linken Seite, da steht, halte nur Ausschau, ausschließlich nur Ausschau nach Menschen des Friedens, Menschen, die vorbereitet sind. Zu denen bist du gesandt und zu niemand anders. Und auf der anderen Seite steht, sei nicht schüchtern, sei mutig. Und wenn du den Eindruck hast, da ist ein Mensch des Friedens, dann geh hin, dann mach all in. Und ich weiß jetzt nicht, wo du zwischen diesem Rahmen stehst, ob du sagst, oh, ich stehe eher auf der linken Seite oder eher auf der rechten Seite oder ich bin genau in der Mitte. Vielleicht gibt dir auch Gott einen Schubs in eine Richtung. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, von dem du dir so sehr wünschst, dass er Jesus findet, aber dieser Mensch ist einfach nicht bereit dafür. Er ist kein Mensch des Friedens. Und dann ist es nicht dran zu drängen und zu überzeugen, sondern zu beten, dass Gott die Herzen verändert, dann muss er erst eingreifen. Das ist sein Job. Und wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der ist offen und voller Fragen, dann sei mutig und glaube nicht, dass du ungelegen bist, dass du nicht gewollt bist. Glaube nicht dieser Lüge. Ich kenne das von mir, so diese Anspannung, soll ich da jetzt hingehen, soll ich da mal suchen oder nicht? Nachher denken die Leute, oh, schon wieder der. So. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass das jemand gesagt hat. Ob er es gedacht hat, weiß ich nicht. Aber lasst uns gelassen bleiben. So ganz gelassen an die Tür zu klopfen bei den Menschen. Und wenn wir feststellen, da hat der Heilige Geist was vorbereitet, dann müssen wir überhaupt keine Häuser mehr einrennen, keine Wände einrammen, weil die Türen sind offen. Dann dürfen wir hineinlaufen, dann merken wir, es ist alles vorbereitet. So wie bei diesem Louis, der einen Satz sagt und boom, ist es getriggert. Ein Mensch des Friedens ist also eine Person, die vom Heiligen Geist für diesen Zeitpunkt vorbereitet worden ist. Und zu genau diesen Menschen sendet dich Jesus. Und nur zu diesen Menschen. Jetzt bleibt die letzte Frage. Woran erkenne ich jetzt so jemanden? Woran erkenne ich einen Menschen? Gibt es so gewisse Eigenschaften? Und in unserem Text, da haben wir drei Eigenschaften, die einen Menschen des Friedens kennzeichnen. Und die gehen wir am Schluss noch kurz durch. Erstens, es ist eine Person, die dich aufnimmt. Zweitens, es ist jemand, der dir zuhört. Und drittens, es ist jemand, der dir dient oder dich unterstützt. Gucken wir uns jetzt kurz an. Ich lese ab Vers 7 nochmal. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Menschen des Friedens erkennst du erstens daran, dass sie dich aufnehmen. Dass sie dir die Botschaft und der Botschaft Gottes wohlgesonnen sind und offen dafür sind. Aufnehmen ist sogar noch ein Schritt mehr, als nur zu sagen, schön, dass du da bist. Aufnehmen bedeutet, jemand lässt dich hinein. Im Orientalischen in sein Haus hineinzulassen, da öffnet man etwas. Es ist mehr als nur sagen, ja, ich mag dich, sondern jemand lässt dich hinein. Auch in sein Leben, in seinen Privatraum, dass du siehst, wie er lebt, was passiert. Bei Jesus, da wurden die Jünger in die Privatleute reingelassen, in Privathäuser reingelassen. Bei uns ist es unterschiedlich, wir sind nicht so eine orientalische Kultur, aber ich erlebe das auch. Wenn Menschen offen sind, laden sie dich ein. Das Zweite, das hängt ganz eng damit zusammen, ein Mensch des Friedens ist eine Person, die bereit dazu ist, dir zuzuhören. Hier im Vers 9, da haben wir das, dass die Nachfolger den Menschen davon erzählen, dass sie nicht mehr weit weg sind vom Reich Gottes. Und ganz offensichtlich können die das denen ja nur dann erzählen, wenn sie ihnen auch zuhören. Ist logisch. Menschen, die bereit sind zuzuhören, erfahren durch dich den Willen Gottes, aber nur dann, wenn sie zuhören. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, so, ja, ich erzähle halt irgendwas, aber da liegt eine unglaubliche Autorität drauf, da liegt ein unglaubliches Privileg drauf. Aus dem Grund habe ich den Vers 16 hinten dazugenommen, der das erklärt. Macht es dir mal bewusst, wer euch hört, wer Christen hört, sagt Jesus, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat, den Vater. Und diesen Satz sagt Jesus nicht zu den 12 Jüngern. Sonst könnte jetzt einer behaupten, naja, das war die Autorität der Apostel, das war was ganz Besonderes. Er sagt es zum Jüngerkreis, zu den 70ern, zur Gemeinde. Was für ein Privileg und was für auch eine Autorität, die dort mit dahinter steckt. Und auch eine Verantwortung. Und das dritte Merkmal für einen Menschen des Friedens ist jemand, der dir dient oder dich unterstützt. Ein Seelsorger hat mal zu mir gesagt, wenn du wirklich mit jemandem eine tiefe Freundschaft aufbauen willst, Geheimtipp, dann bitte die Person etwas für dich zu tun. Ich fand das ein bisschen strange, habe gedacht, hä? Okay, komischer Tipp, aber das klingt ein bisschen widersprüchlich. Aber eigentlich ist es genau das, was Jesus hier tut, eine Beschreibung für den Menschen des Friedens oder Sohn des Friedens. Er sagt zu seinen Jüngern, Leute, haltet Ausschau nach einer Person, die euch willkommen heißt, die euch bei sich zu Hause aufnimmt und euch dann versorgt. Eine Person, die euch in seine Lebenswelt hineinlässt. Und wenn ihr so eine Person gefunden habt, dann bleibt bei ihr. Eine Person des Friedens ist bereit, dir zu dienen, dich zu unterstützen. Aber im Umkehrschluss bedeutet das für uns, und jetzt kommen wir wieder ins Schwäbische, wir müssen bereit sein, dass Menschen uns dienen. Die größte Angst des Schwaben ist, ungelegen zu sein. Wir müssen Menschen die Möglichkeit bieten, uns zu helfen. Sich dienen zu lassen bedeutet, dass man die Position von dem Schwachen einnimmt und nicht von dem Starken. Ich finde, es fühlt sich so viel besser an zu sagen, ich gebe dir 5 Euro, als zu sagen, hättest du mir 5 Euro. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist so viel einfacher zu sagen, na klar, komm bei uns rein, wir haben noch genug Suppe zum Mittagessen, als zu sagen, oh, dürfte ich bei dir was zu essen haben. So viel schwieriger. Wir sind so viel lieber in der Position des großen, guten Reichen, der gibt in die Welt hinein. Aber was Jesus hier macht, ist, er schickt die Jünger los, und zwar mit einem leeren Geldbeutel. Er schickt sie los ohne zusätzliche Nahrungsmittel. Nicht mal extra Ersatzschuhe durften die mitnehmen. Nichts. Sie kommen in einer Haltung der Abhängigkeit. In einer Abhängigkeit zu Gott und zu Menschen. Und das ist die Ausgangshaltung, mit der Jesus uns losschickt. Menschen des Friedens erkennst du daran, dass sie dir dienen, aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns verletzlich machen, dass wir bereit sind, uns dienen zu lassen. Wenn wir Ausschau halten nach diesen Menschen, dann in einer Haltung mit einem leeren Portemonnaie. Alles, was wir zu geben haben, kommt von Gott. Und Gott ist der Einzige, der die Dinge vorbereitet. Halten wir es zum Abschluss nochmal fest. Gott ist die ganze Zeit am Werk und bereitet die Herzen von Menschen vor. Unsere Aufgabe ist es, treu auf seine Stimme zu hören und dort am Werk zu sein, wo er uns hinsendet. Zu Menschen des Friedens. Und wenn es dir so geht wie den 70 und du sagst, es ist was ganz Neues für mich, ich habe das noch nie was davon gehört, dann lade ich dich auf ein Experiment ein, ein Experiment, jünger zu werden. Ein Experiment, und ich verspreche dir eins, es wird dein Leben spannend machen. Aber es wird auch bedeuten, dass du Dinge tust, die du vorher nie getan hast. zu hören auf das, was der Heilige Geist vorbereitet und dann zu tun. Und wir werden gleich ein paar Minuten oder eine Minute der Stille haben. Und dann lade ich dich ein, in einem persönlichen Gebet das Jesus hinzuhalten und vielleicht dieses Gebet zu sprechen. Herr Jesus, was immer du willst, dass ich tue, lass es mich wissen und ich bin dazu bereit. Bitte, Herr, verändere mein Herz, damit ich die Menschen um mich herum mit deinen Augen sehen kann. Und ihr hattet vor wenigen Wochen schon mal das erste Mal diese Action Cards. Auch die wird es heute im Anschluss wieder geben. Und ich lade euch ein, wenn du möchtest, zieh gerne so eine Karte. Vielleicht ist es eine Art Einladung an dich, zu lernen, zu hören, was Gott vorbereitet hat. Manchmal brauchen wir das, rausgerissen zu werden aus unserem Normalen, um Gott die Möglichkeit zu geben, zuzuhören. Vielleicht geht es dir aber auch ganz anders. Und du sagst, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich stehe mit Jesus. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will. Und vielleicht spürst du so eine innerliche Unruhe und sagst, boah, ich weiß nicht so ganz. Oder du sagst, ich habe noch so viele Fragen, so viel Zweifel. Und falls das so ist, dann ist das ein richtig gutes Zeichen. Denn es bedeutet, dass der Heilige Geist in dir am Werken ist. Dass er am Arbeiten ist. Und dann mache ich dir Mut. Lass dich treiben von dem, was der Heilige Geist auftut. Geh vielleicht auf jemanden zu und sag, ich habe eine Frage, ich verstehe es nicht, kannst du mir das erklären? Denn der Heilige Geist ist derjenige, der die Herzen bearbeitet. Und vielleicht tut er genau das in diesem Moment. Wir dürfen ihm ganz ehrlich unsere Zweifel hinhalten. Gott sie einfach hinhalten und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Er hört dich und er will dich einladen dazu. Wir haben jetzt so 30 Sekunden, eine Minute Zeit der Stille. Und wo auch immer dein Herz gerade ist, lass es uns hinhalten. Denn Glaube ist nie ein Einzelkampf. Glaube ist immer ein Teamding. Ich schließe dann mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, unser Herz ist offen vor dir, weil du es siehst. Herr, wirke du an diesem Herzen. Vater, und wenn Menschen hier sind, die sagen, ich tue mir schwer damit, dann wirke du daran. Wirke in unseren Herzen, verändere du hin zu dir und schick uns die richtigen Menschen, die richtigen Situationen über den Weg, bereite sie vor, um uns auf den Weg mit dir zu bringen. Und Herr Jesus, für die Menschen, die schon mit dir unterwegs sind, Herr, mach unser Herz bereit, die Leute mit deinen Augen zu sehen. Mach uns mutig, Dinge zu tun, von denen wir uns das aus uns aus nicht getraut hätten, aber weil du sie vorbereitest, sind sie gut. Herr, schenk uns diese Leidenschaft und den Blick für andere. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du es gut meinst und dass wir uns voll und ganz auf dich verlassen dürfen. Amen.